Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Herzlich willkommen zur Folge 26 von Duo Digitale und damit auch willkommen im Land der Frühblüher. Ja, ist ein schönes Wort und eine schöne Sache, wenn man zum Beispiel über Menschen in der Pubertät spricht. Aber für Allergiker wie mich kommt es quasi an der Terrorwarnung gleich. Achtung, die Frühblüher kommen, ja. Und die sind da. Ich komme gerade zurück aus Berlin, wo es ja eigentlich mehr Poller als Pollen gibt. Aber da war es genauso. Also meine Nase läuft und ist zu seit 10 Tagen. Ihr könnt es sicherlich hören, aber ich wollte trotzdem unbedingt heute die Folge machen und habe mich jetzt mit Nasenspray ein bisschen fit gespritzt, wie wir Leistungssportler sagen. Und weil es heute einfach eine ganz besondere Episode ist, ja, ihr habt es vielleicht in der Ankündigung schon gesehen, wir haben heute einen super tollen Gast zum einen, dazu später mehr, endlich mal wieder eine Folge mit Gast und zum anderen, weil natürlich auch dieses Mal der Digital-Frühblüher und passionierte Vorglüher auch Marcel Brin-Döpke mit dabei ist und mir zur Seite springt und vielleicht mir auch mal ein Taschentuch reicht hier und da, deswegen. Herzlich willkommen. Hallo Marcel. Wie steht's bei dir so mit Haselnuss und Birke in Hamburg?
Ja, lieber Alex, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, ein fröhliches Hachi.
Ja, danke.
In deine ländliche Gegend. Du bist natürlich auch in die Region von Bäumen und Birken und Gräsern gezogen. Von daher kann man dich dann natürlich nicht so ganz rausnehmen. Ich bin ja hauptberuflicher Kinderbuchvorleser, deswegen ist mir die Haselmaus noch ein bisschen näher als die Haselnuss. Reagiere aber doch relativ intensiv auf Birke. Meine Zeit kommt also noch. Aber so langsam merke ich es auch schon wieder, es tränt und juckt. Also ich werde also quasi von Griprostat und Ibuprofen direkt in Cetirizin übergehen müssen. Hält die Niere auf Trab, ja. Aber ist vielleicht auch eine gute Überleitung für unser Thema heute. Ne? Gute Preise, gute Besserung.
Mensch, also willkommen auf der Ratiofarm. Nee, ist aber tatsächlich so, weil du sagst Cetirizin, ja, das ist, ich meine, ich halt so als Halbmediziner, das ist echt problematisch, weil du wirst wahnsinnig langsam im Kopf, wenn du diese Tabletten nimmst. Das hasse ich ja wie die Pest. Es gibt jetzt neue Medikamente.
Was?
Also in diesem, wir müssen mal so einen Apotheken-Podcast machen, da kann ich über meine Allergiegeschichte erzählen. Aber früher wurde man da immer so müde und es war schrecklich. Aber.
Ja, also da habe ich sozusagen schon den Sockel erreicht.
An Müdigkeit?
Ja, das macht eigentlich gar nichts mehr. Da
okay.
bin ich nicht mehr.
Ich habe neulich auf Instagram
drauf,
bei den Language Nerds dieses schöne Post gesehen, die Bedeutung des Wortes retired. Und die Erklärung war: Yesterday I was tired and today I'm tired again.
Verstehe, ja. Das kommt hin. Das kommt hin. Nee, aber da bin ich zum Glück eigentlich noch relativ frei, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich keine größeren Nebenwirkungen der Allergietabletten, was in meinem Fall aber ganz gut ist, weil sonst hätte ich ein kleines Problem. Aber dann tendenziell eher so Richtung April. Also der März ist noch okay.
Okay, also dann bleiben wir aber jetzt ja ganz stark im März und im Hier und Jetzt. Du hast versucht, eine Überleitung zu bauen, die habe ich dir zerstört. Deswegen,
alles okay.
Mach das jetzt einfach nochmal ganz, ganz offiziell und hör mal rein, ob wir denn ein Amt haben.
Wir haben ein Amt.
Und ja, wir haben ein Amt, höre ich, und damit auch ein sonniges Hallo nach Berlin. Heute ist es ja sonnig, das ist schlecht für die Nase, aber gut für uns alle. Diesen Berlin, den ich gerade dronnen bin, trotz Deutscher Bahn, ist jemand, den wir heute begrüßen, nämlich der Felix Hoffmann. Und der ist jetzt da und wir begrüßen dich. Schön, dass du hier bist.
Hi, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, natürlich. Die steht ja schon länger aus, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich habe mir gedacht, wir machen das heute jetzt mal groß zum Thema, aber bevor wir jetzt einsteigen und durch alle Sachen durchgehen, natürlich, wer LinkedIn öffnet derzeit, kennt dich, du bist sehr aktiv. Das Thema ist auch, glaube ich, super heiß, über das wir gerade sprechen und für das du ja auch stehst. Aber vielleicht kannst du dich ja trotzdem, bevor wir fachlich einsteigen, nochmal kurz vorstellen, damit alle wissen, was jetzt hier gleich kommt und was zu erwarten ist.
Ja, sehr gerne. Ich bin Gründer und CEO von 7Learnings. Vor 7Learnings war ich bei Zalando zuständig für den Optimierer, der quasi bei Zalando alle Preise in allen Märkten macht. Und ja, 7Learnings mache ich jetzt seit 7 Jahren. Wir machen mittlerweile nicht nur Preise, sondern auch Marketingentscheidungen. Es geht im Grunde immer darum zu optimieren, wie sich ein Händler aufstellt. Und die Idee ist eigentlich, es deutlich einfacher zu machen, als es jetzt gerade für die meisten ist. Und sowas wie Google Maps zu bauen für einen Handel, wo man als Händler wirklich eher so seine Zielsetzung eingibt und sagt, ich möchte nächste Woche 10% wachsen, Und dann kriegt man von uns zurück, wie die Entscheidungen im Detail sind auf Produktebene, um dieses Ziel optimal zu erreichen.
Jetzt hat er eigentlich Marcel schon alle Fragen mit zwei Sätzen beantwortet, aber wir machen genau. Trotzdem mal weiter.
Genau, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. auch von mir natürlich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und wir über dieses Thema sprechen. Ihr seid mir tatsächlich schon in einigen Beratungsmandaten begegnet. Von daher umso schöner, dass wir heute mal persönlich sprechen können, um da ein bisschen tiefer einzusteigen, weil Preise ja durchaus eine heilige Kuh im Handel sind. Ich habe ja eine Otto-Vergangenheit und Otto hat ja vor einigen Jahren so den Paradigmenwechsel gemacht von früher musste man begründen, warum eine Maschine den Preis setzen soll und kein Mensch. Und heute ist umgekehrt. Also da muss man schon begründen, warum ein Mensch eigentlich das maschinelle Pricing überschreiben soll, was, glaube ich, ganz gut dokumentiert, dass ihr auf der richtigen Seite des Pricing steht. Deswegen ja. Schön, dass wir da heute ein bisschen einsteigen können. Und du hast ja eben schon gesagt, dass du vorher bei Zalando warst und da auch eben fürs Pricing zuständig wart. Gab es in dieser Rolle schon so den einen Moment, wo du gesagt hast, wir müssen eigentlich das Thema Preise anders denken, als wir das heute machen, weil ihr vielleicht, so wie es da gemacht hat, an Grenzen gestoßen seid?
Eigentlich noch ein bisschen anders, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ich war nämlich vorher Berater bei Carney, das ist so eine internationale Beratung aus den USA. Und da habe ich viele Preisprojekte gemacht und eigentlich war es eher der Kontrast zwischen Zalando und den Carney-Preisprojekten. Denn Zalando hatte schon einen sehr, sehr guten, auch vorhersagebasierten Ansatz. Mhm. Und in meinen Beratungsprojekten habe ich das so überhaupt noch nicht gesehen. Deswegen, dieser Ansatz ist sehr, 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 sehr gut gewesen aus meiner Sicht. Und ich glaube, Zalando hatten wir damals irgendwie 100, 150 Mitarbeiter, die nur das gemacht haben. Und dann kann man sich halt vorstellen, okay, da gibt es nicht so viele Marken, die sich das leisten können, 150 Leute für das Thema einzustellen. Und deswegen macht es eben Sinn, das zu teilen. Ja, das zu sagen, okay, das ist ein super wichtiges Thema, aber ich kann es einfach nicht selber finanzieren, 100 Leute dafür einzustellen. Ne? Und dann macht es eben Sinn, das zu teilen und zu sagen, hey, wir geben das raus und haben einen Partner, der das für uns macht.
Das Rausgeben heißt ja auch rausgeben im Zweifel von der eigenen Verantwortung der Menschen. Und in eurer Präsentation hast du ja auch dieses Beispiel im Schach, also Mensch gegen Maschine und dieses Schachmatt in 21 Zügen. Also was ist eigentlich der Weg dahin, ne? Wenn man sagt, okay, das hier kennt man, oder man kennt einen Weg dahin, wie du es eben auch gesagt hast, vielleicht zu 10% mehr Rendite. Als ihr angefangen habt, dieses Produkt einzuführen und am Markt auch zu dokumentieren, was ihr macht, wie waren aus deiner Sicht da so die Hürden, die ihr überwinden musstet, weil Menschen gesagt haben, das kann ja niemals eine Maschine machen, da muss immer einer drauf gucken, ja. Das wollen wir nicht außer Hand geben.
Das ist immer noch ein Problem, würde ich sagen. Also das ja, gerade beim Thema Preise hat irgendwie auch jeder eine Meinung zu, ne? Das kennt man. Also der Einkauf hat eine Meinung, wie der richtige Preis ist, Marketing hat eine Meinung dazu und irgendwie jeder in der Firma. Der CEO meint immer, das muss einmal das Billigste sein und das Günstigste. Ja, und die Realität ist, du kannst nicht immer der Billigste sein im Internet. Das ist einfach so und man muss sich irgendwie dazwischenlegen und das ist halt für den Menschen schwierig, sozusagen dieses Dazwischen zu entscheiden. Das ist schwer und das kann eine Maschine besser. Aber das muss man auch immer wieder neu beweisen. Und das ist jedes Mal bei jedem Onboarding wieder ein neues Thema, wo man immer wieder die Leute auch überzeugen muss. Du hast aber gesagt gerade, dass man irgendwie die Verantwortung rausgibt. Das würde ich nicht sagen. Ne? Wenn du jetzt Google Maps benutzt und du sagst, irgendwie, ich möchte von Hamburg nach Berlin, dann hast du ja schon die Entscheidung getroffen. Ne? Also ich würde es immer sagen, du triffst schon noch die wesentliche Entscheidung, wo du hin möchtest. Du delegierst die Entscheidung, an welcher Kreuzung du rechts oder links fährst. Das delegierst du an Google. Oder in unserem Fall delegierst du an uns, bei welchem Produkt, auf welchem Channel du hoch oder runter gehst um 10%. Das musst du nicht selber entscheiden. Bei Zalando hatten wir 4 Millionen Produkte in 28 Märkten. Das kannst du nicht selber entscheiden, de facto. Ja, also das ist so. Und trotzdem ist die Verantwortung immer noch beim Menschen, weil der die Ziele setzt und der kann natürlich auch Regeln setzen, um diese Entscheidung einzugrenzen. Also ich würde sagen, die Verantwortung ist hundertprozentig beim Menschen, aber es werden ihm so Detailentscheidungen sozusagen abgenommen. Genau, und die kann er natürlich auch reviewen, das ist auch ein wichtiger Aspekt dabei, dass er dann noch verstehen kann, warum dann trotzdem, wenn er sich ein Produkt konkret anschaut, eine Entscheidung getroffen wurde.
Vielleicht nochmal reingehakt, weil das mit der Navigation triggert mich natürlich, als jemand, der von seinem Navigationsgerät schon mehrfach in die Irre geführt wurde, auch in eine Irre, aus der man nur sehr schnell wieder rauskam. Okay. Das heißt auch, du hast ja auch an den Straßenkreuzungen, wie du gesagt hast, da gibst du die Verantwortung oder die Entscheidung ab. Aber man muss ja darauf vertrauen können, dass man trotzdem an das richtige Ziel kommt. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch das, was ihr dann in den Projekten beweisen könnt, sonst wird es euch ja auch wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben, sondern das könnt ihr ja auch beweisen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, dass man also zwischen, ich setze die Verantwortung für 10% mehr Umsatz statt Ergebnis, könnte man ja argumentieren, dass das vielleicht eine Alternative dann in dem Falle ist. Und man muss euch dann ja auch vertrauen, dass ihr den richtigen Weg findet. Ne? Das ist ja durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe auch für euch.
Eine Vertrauenssache, genau. Und das ist ein super wichtiger Punkt, dass dann so ein Vertrauen entsteht. Und gleichzeitig muss man trotzdem noch, ich war gestern bei Google im Headquarter und da wurde dann auch immer gesagt, ja, und es muss aber trotzdem nachgeprüft werden. Das würde ich auch unterstreichen. Ne? Also dadurch entsteht auch das Vertrauen und dadurch bleibt das Vertrauen auch da, dass man immer wieder auch nachprüft auf Produktebene. Warum ist jetzt diese konkrete Entscheidung zustande gekommen und immer wieder verifiziert, ja, stimmt, das macht Sinn. Und so macht man das ja auch beim Autofahren. Wenn du auf einmal, weiß ich nicht, Richtung Warschau fährst, dann wirst du dich halt auch fragen, ja, das kann irgendwie nicht richtig gewesen sein. Ne? Und dann sinkt dein Vertrauen.
Wahrscheinlich. Apropos Warschau, Alex.
Ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich kannte zum Thema deiner Navigationsfähigkeit nur meinen Lieblingsweinhändler kurz den Zeugenstand rufen, der beim Thema Wein und warum denn so viele nicht wissen, was sie mit Wein machen sollen, immer sagt, die meisten Fehler beim Thema Wein passieren vor dem Glas und nicht im Glas. Also das ist eine User-Sache, ne? Wenn du jetzt aus Hamburg raus willst und verfährst dich, weiß ich nicht, ob Google merkt, schuld ist, aber es ist ein anderes Thema. Vielleicht mal auch wieder mal für eine psychotherapeutische Sendung, die wir mehr und mehr hier planen für uns alle. Ich will aber nochmal auf das Produkt und die Technologie zurückkommen. Wir haben ja gerade schon gehört und das wisst ihr beide besser als ich, weil ihr in der Industrie gearbeitet habt, dass es einfach noch viele Unternehmen gibt, wie wir das ja bei vielen Themen aus der digitalen Transformation ja kennen, die noch klassisch arbeiten, also regelbasiert, du hast es schon gesagt, Repricing, wir hatten das Thema beim ECD auch schon öfter, gibt es auch Vorreiter hier, so TB International und so, die wirklich da wahnsinnig viel Aufwand reinstecken, ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem Tool, womöglich arbeiten sie mit euch, ja, genau, und einfach die Vorteile aufgezeigt haben. Aber warum ist es eigentlich so? Also, du hast schon gesagt, 28 Länder, 3 Millionen Produkte, okay, das ist jetzt Zalando, es gibt ja völlig andere Mengen bei vielleicht Brands oder so. Aber warum stößt es an seine Grenzen tatsächlich also generell? Und warum ist dann ja dieses Predictive Pricing, um dieses Bingo-Wort jetzt auch mal zu droppen, dann der nächste Schritt? Was hat für Brands den wirklichen Vorteil, in dem Modell das so zu machen?
Der Treiber ist einfach, dass es immer mehr Entscheidungen gibt. Ne? Deswegen komme ich auch mit dem Thema Komplexität. Also es gibt immer mehr Entscheidungen, weil es immer mehr Produkte gibt und immer mehr Märkte und immer mehr Channels in der Tendenz her. Und jetzt kommen ja auch noch welche hinzu, ne? Mit Google, Gemini wahrscheinlich noch oder OpenAI, TikTok Shop ist gerade dazu gekommen. Also es werden immer mehr Plattformen und dadurch muss ich auch immer mehr Entscheidungen treffen. Und auf diesen Plattformen habe ich dann unterschiedliche Realitäten. Ich habe unterschiedliche Konkurrenzverhalten. Die Kunden sind unterschiedlich elastisch auf diesen Plattformen. Ich habe andere Retourenraten. Ne? Mit demselben Produkt habe ich bei Amazon im Fashion-Bereich zum Beispiel 30% Retourenrate und auf Zalando eventuell mehr. Und das muss ich halt irgendwie berücksichtigen in meinen Entscheidungen. Und das kann eben der Mensch nicht so gut. Außerdem ändern sich die Kommissionskosten ständig oder auch die Versandkosten. Das sind halt auf Produkt eben Sachen, die ich prognostizieren kann. Das ist dann predictive, ne? Dass ich halt sage, okay, ich weiß, dieses eine Produkt auf dem Channel hat eine Retourenrate von 16%. Jede Retoure kostet mich 4,50 € und das Rausschicken kostet mich 3,60 €. Und dann kann ich halt genau ausrechnen, was eine Preisentscheidung am Ende für einen EBIT-Impact hat auf Produktebene. Und das kann ich im Kopf sonst nicht machen. Ja? Also und zusätzlich beim Fashion ist ein saisonales Thema, ne? Also ich muss irgendwie gucken, bis wann muss der ausverkauft sein, wie viel habe ich noch im Items im Stock, was kommt noch an Retouren zurück, was habe ich noch im Lager, was kommt noch, wird noch angeliefert. Das kann man als Mensch nicht sehen, alles. Oder was sind die Abschreibungen auf dem Produkt dann in 2-3 Monaten? Das kann man alles berücksichtigen mit Predictive und das kann man menschlich nicht berücksichtigen.
Das heißt, du hast eigentlich...
In Ergänzung, Alex, habe ich ganz kurz mal reingefragt, selbst wenn du eine Preisveränderung hast, ändert das im Zweifel auch die Retourenquote. Also wenn du sagst, das Produkt ist deutlich günstiger, dann kann es sein, dass du die Retourenquote sogar senkst.
Ja.
Und auch das zu berücksichtigen, also da hört es dann natürlich richtig auf.
Aber ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich eine riesige mathematische Gleichung mit ein paar Parametern, die feststehen, wie zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Assortment oder wie auch immer. Und vielen dynamischen. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, Parametern. Das ist ja genau der Punkt. Du sagst auch Komplexität, was dazukommt. Weil du hast natürlich jetzt, Lagerbestände, aber du hast Wetter und Feiertage und keine Ahnung, wie viel andere Komponenten noch, die du als Datengrundlage ja mit reinnehmen kannst in eine Berechnung. Was würdest du sagen, diese externen Faktoren hat am meisten Einfluss auf die Preiselastizität. Also wo
also es sind schon noch die Konkurrenzpreise und was man da eben falsch macht manchmal, da werden halt, also das macht ja immer noch 80% des E-Commerce in Deutschland, crawlt die Konkurrenzpreise mit diversen Crawlern und denkt sich dann irgendwelche spannenden Regeln aus, wie man sich dann da platziert, ne? Und ich glaube, was da fehlt, ist sozusagen die konkrete Berechnung, also auch die Vorhersage dafür zu machen, was würde passieren, wenn ich Amazon folgen würde bei diesem Produkt auf diesem Channel? Was passiert, wenn ich das nicht tue? Was passiert, wenn ich 3% teurer bin? Was passiert, wenn ich 10% teurer bin? Und wenn ich dann diese Prognose gemacht habe, dann kann ich mich entscheiden auf Basis der Prognose, ob es Sinn macht zu folgen oder nicht zu folgen. Und das hängt dann auch noch davon ab, auch bei dem Produkt, wie viel Stock habe ich noch. Denn was bringt es mir, wenn ich halt mega konkurrenzfähig gepreist bin, aber nicht genug Stock habe? Ja, und das heißt, das ist am Ende eine produktspezifische Entscheidung. Die kann auch auf jedem Channel anders ausfallen. Es kann sein, dass es dann auf Amazon selber ich folge, aber vielleicht auf meinem eigenen Shop nicht, weil ich weiß, da sind die Kunden weniger elastisch. Und das weiß ich auf Basis meiner Daten. Ne? Und so kann man halt einfach Channel- und produktspezifisch dann die Entscheidung treffen auf Basis der Prognosen. Und die Prognosen kann ich dann jeden Tag überprüfen. Deswegen heißen wir auch 7 Learnings, dass ich halt jeden Tag schauen kann, okay, ich habe gestern meine Zahlen, die kriege ich neu rein, überprüfe, wie genau waren die Prognosen, verbessere meine Prognosen und mache wieder eine neue Entscheidung, wenn ich möchte. Ne? Das mit den Regeln, Sache noch dazu, das ist ganz spannend. Also manchmal machen Kunden auch, man muss... Das ist natürlich, also alle unsere Kunden nutzen es eigentlich so, dass sie dieses zielbasierte Steuern am Ende nutzen. Aber müsste man nicht unbedingt. Ja, man kann auch extrem viele Regeln setzen. Und dann hat man immer noch den Vorteil, dass ich halt eine Prognose bekomme für die Regeln. Ich kann sagen, okay, was passiert, wenn ich auf allen meinen Produkten den billigsten Konkurrenzpreis einstelle? Dann kann ich mir eine Prognose dafür geben lassen. Und dann kann ich mir entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Nee. Und dann kann ich mich immer noch dafür entscheiden, sozusagen, meinetwegen regelbasiert. Aber die meisten machen es dann nicht, wenn sie die Prognose vorher sehen, weil es halt sehr, sehr teuer ist. Und das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann auch ein Predictive-System nutzen, nur mit regelbasierten Pricing. Die Realität ist aber bei unseren Kunden, wenn sie das erstmal haben, dann nutzen sie das sehr, sehr gerne und dann vertrauen sie auch diesen Entscheidungen und nutzen immer weniger Regeln.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es nicht ein System ist, was man in mühevoller Kleinarbeit eine Woche lang einstellt, dann in Urlaub fährt und wiederkommt und weiß nicht, wohin vor Freude, ne? Sondern dass es immer etwas ist, glaube ich, dass jeden Tag Learnings überprüfen und dann entsprechend auch anpassen, wenn es zu den eigenen sonstigen Gegebenheiten passt, wie Lagerbestand. Und was da noch hinzukommt, ist ja das ganze Thema der Marketingentscheidung. Also ich fange ja an, irgendwie Geld auszugeben, um Traffic einzukaufen. Das ist in der Tat ja noch gängige Praxis, dass sozusagen Marketing und Logistik, also Werbung und Bestand, schon kaum miteinander sprechen. Mit dem Online-Shop in der Mitte und den Leuten, die sonst Preise machen, auch ohnehin selten. Das heißt, eure Verknüpfung von Marketing, ja, Klickpreisen, der Konkurrenz, den Konkurrenzpreisen und auch den Bestand, das ist ja schon, also entlang der Value Chain, wenn man so möchte.
Ja.
Wie schafft ihr das sozusagen, diese ganzen Parteien an einen Tisch zu holen? Weil das ja auch fürs Online-Marketing im Zweifel bedeutet, ich darf jetzt nicht mehr isoliert meine eigenen Ziele verfolgen, sondern ich habe eigentlich ein gemeinschaftliches Ziel, was Umsatz angeht, was Ergebnis angeht. Also wie holt ihr die auch inhaltlich rein?
Also erstmal, um nochmal das Produkt zu erklären, ne? Weil die meisten, also ich mache mal ein konkretes Beispiel, auf Google Shopping steuern ganz, ganz viele Online-Händler einfach ihre gesamten Produkte mit einer TROAS-Steuerung. Und dann geben sie das halt Google und sagen, hier, guck mal, ich gebe dir 10 Millionen Euro im Jahr und du steuerst das für mich aus. Ich gebe sonst gar nichts drüber, ne? Dann frage ich mich immer, warum habe ich dann ein Marketing-Team? Was machen die Leute im Marketing-Team dann, wenn das sozusagen alles ist? Ja, woher kriege ich sozusagen mein USP als E-Commercer, als Händler? Warum habe ich eine bessere Steuerung als die anderen, wenn alle nur ein PMAX fahren und alle nur ein TROAS geben für alle ihre Produkte, wo eine Kampagne, wo alles drin ist? Darüber freut sich Google, weil sie dann einfach die Kohle ausgeben, wo es ihnen am besten passt. Aber das ist sicherlich nicht optimal für den Händler. Ne? Und das kann sich auch jeder Händler ganz genau überlegen. Ne? Das ist dieses Produkt, dass man sagt, okay, ich schaue mir meine Produkte nochmal genauer an und steuere die nochmal feiner aus mit anderen Tiroas-Zielen jeweils. Und die können dann von uns kommen. Und da ist halt der Punkt, dass halt der optimale Tiroas auch krass von der Conversion abhängt, logischerweise. Und die Conversion hängt eben extrem stark von dem Preis ab. Kann sich vorstellen, wenn ich halt teuer bin auf Google Shopping, dann kann ich zwar sehr viel Geld ausgeben für Marketing, die Leute kommen auf meine Website, aber sie kaufen nicht, weil ich halt teuer bin und die auch die anderen Sachen sich anschauen. Dann habe ich viel Geld ausgegeben und keine Conversion.
Verdient nur Google daran.
Was?
Da verdient nur Google daran dann.
Richtig, da verdient ja wirklich nur Google dran, ja. Und dadurch, dass Preis halt quasi der Hauptdeterminierungsfaktor für Conversion ist, ist es zumindest wichtig, dass halt das Marketing-Team die Preisentscheidung halt berücksichtigt. Wenn ich jetzt historisch mir die Conversion anschaue, dann macht die nur Sinn im Rahmen von einem bestimmten Preis oder sogar einer Preisdistanz zum Konkurrenten. Sobald jetzt der Konkurrent 20% billiger ist auf Google Shopping, dann wird meine Conversion sinken. Und damit muss auch mein TROAS sich ändern. Und das machen die allermeisten nicht. Und das ist, also ich würde sagen, wir haben Kunden, die sagen, wir machen Pricing und Marketing parallel in derselben Optimierung und das geht. Die meisten, vor allem den Großen, können das nicht, weil sie halt unterschiedliche Abteilungen haben. Aber dann ist es immer noch besser, wenn zumindest dann einmal die Woche Marketing guckt, was hat Pricing jetzt wieder geändert und dann sozusagen die Marketing-Einstellungen abgedatet werden auf die aktuellen Preise, als wenn die gar nicht miteinander reden, so was aktuell eigentlich meistens der Fall ist. Oder wenn nur ein TROAS-Ziel gesetzt wurde. Ne? Das heißt, man kann es so machen, dass beides parallel passiert, das machen die allerwenigsten. Der erste Schritt ist aber zumindest mal eine Datenbasis zu benutzen und dann eben die neuesten Preisentscheidungen mit zu berücksichtigen in der Kampagneneinstellung.
Hm. Zum Thema Fristigkeit, wie oft soll man sprechen und wie wirkt das auch, ist natürlich der Bestand deutlich schwieriger. Ne? Der ist ja im Zweifel sehr volatil, wird durch verschiedene Kanäle im Zweifel mitbenutzt. Und die Stockoptimierung und das Verhindern von ausverkauften Artikeln ist ja gerade auf Marktplätzen extrem wichtig, um eine Sichtbarkeit zu behalten. Wie schafft ihr es da, den Bestand im Blick zu haben? Weil aus meiner Sicht da verhältnismäßig viele Variablen reinfließen, die sowohl den Bestand beeinflussen können. Das geht auch relativ zügig. Ne? Irgendwo eine Kampagne, zack, bin ich sozusagen relativ weit unten. Dann geht es ja nicht nur um die eine Größe, sondern bei Zalando zum Beispiel brauche ich ja durchaus einen Größenlauf, der gut bestückt ist. Sonst gehe ich in der Sichtbarkeit runter. Ist bei About You ähnlich. Also wie schafft ihr es da, den Bestand so zu berücksichtigen, dass auch, ich sag mal, so ein bisschen die Sekundärziele von Beständen, nämlich Sichtbarkeit auf Marktplätzen, weitere Verfügbarkeit für andere Kanäle gewährt sind?
Ja, also zum einen muss man halt am Anfang schon entscheiden, wie man diesen Hauptbestand aufteilt auf die Kanäle. Das ist halt dann hilfreich, wenn man eine Prognose hat, die man dafür benutzen kann. Das können wir dann machen, weil wir eine Prognose haben. Kann man also sagen, 10% gehen jetzt zum Beispiel zu meinetwegen Zalando Deutschland. Und dann ist es eben auch hier hilfreich zu überlegen, okay, wann ist eigentlich das Datum, wo ich ausverkauft sein möchte? Und was ist dann die mögliche Abschreibung, die ich dann berechne? Und daraus kann ich eigentlich dann berechnen, was optimaler ist, ob ich noch ein bisschen günstiger werden will oder mehr Marketing ausgeben möchte, um diesen Bestand zu reduzieren. Oder ob es besser ist, lieber die Abschreibung in Kauf zu nehmen. Und eventuell ist es ja auch ein Produkt, was ich noch weiterverkaufen kann. Wenn das jetzt eine schwarze Boxershorts ist, dann kann ich die auch noch in der nächsten Saison verkaufen und muss dann nicht so stark darauf eingehen. Aber wenn es ein saisonales Produkt ist, was stark abgeschrieben wird oder was einfach dann wirklich offline gehen soll, dann macht es eben Sinn, auch sehr hohe Discounts zu machen, um diese Abschreibung am Ende des Jahres zu verhindern. Und diese Berechnung wird halt immer täglich erneuert. Ne? Und die ist sicherlich nicht perfekt, weil das ist ja eine langfristige Prognose. Aber die wird halt immer wieder aktualisiert und dadurch nähert man sich diesem Optimum immer mehr an und hat dann halt am Ende eine höhere saisonale Profitabilität. Also das ist eigentlich nochmal ein zweites Produkt, was wir haben. Also zum einen kannst du halt kurzfristig mehr, also optimaler fahren, aber du kannst eben auch über die gesamte Saison hinweg optimaler fahren.
Darf ich kurz mal mit was anderem, über das ich gerade nachdenken muss, hier dazwischen? Ja. Also nicht anders, sondern schon noch das Thema, aber das ist doch ein Wissen über Preismodelle im Handel, das kann ja nicht ganz neu sein. Also das heißt, wenn wir jetzt 30 Jahre zurückgehen und wir haben einen Otto-Katalog und wir haben einen Quelle-Katalog und die einen sagen, oh Mann, die haben das T-Shirt jetzt für 14,99 drin, wir für 16,99, rufst du dein Team zusammen und sagst, da müssen wir was machen. Dauert vielleicht länger, bis du es ändern kannst, aber dieses ganze Wissen um Abschreibung und Zweitverwertung in irgendwelchen Outlet-Läden, das ist ja nicht neu. Also Es kann doch nicht sein, dass das jetzt was ist, was die Leute noch nicht verstanden haben. Geht es dann nur um diese Geschwindigkeit jetzt und um die Masse an Produkten online? Oder ist das ein größeres edukativer Anteil, den ihr auch leistet, den Leuten überhaupt mal beizubringen, wie man Pricing macht? Was ich nicht glauben kann, weil ich denke, da laufen viele Experten rum da draußen, ne?
Aber es ist das alles, was ich jetzt gesagt habe, bis jetzt schon, ist halt auch sehr, es hat mich 7 Jahre gekostet, das aufzubauen, ne? Es ist nicht so einfach, wie sich's anhört halt. Weil wenn man sich das überlegt, man, also sagen wir mal, man hat 4 Millionen Produkte, wir machen Prognosen für jeden Tag, sagen wir mal, wir machen 28 Channels, das sind halt dann, und wir prognostizieren ja nicht nur Sales, sondern auch Elastizitäten, wie gesagt, Versandkosten, Retourenraten, und das, oder Marketingkosten, Conversions, Klicks, organische Klicks. Das sind Milliarden von Prognosen nur für einen Kunden schon. Und die müssen halt alle genau sein, möglichst genau, damit es funktioniert. Und deswegen, das kriegt man vielleicht selbst noch manuell für einen Highseller hin, wenn man da sehr gute Daten hat. Wenn man schon ganz viele Preise ausprobiert hat, kriegt man das für das vielleicht sogar hin. Aber die Schwierigkeit ist, das eben für Low-Sell auch hinzubekommen. Für Produkte, wo man vielleicht noch nie einen Preis geändert hat und trotzdem eine Elastizitätsprognose zu machen. Und das kriegen die meisten nicht hin. Und deswegen wird es dann nicht gemacht. Und ja.
Genau, das wäre jetzt, also die Folge daraus ist, dass nicht gemacht wird, weil man sagt, schaffe ich nicht, kann ich nicht, ist zu viel, kriegen wir irgendwie nicht hin.
Genau, das eher ist nicht schon gemacht. Wirklich eine riesengroße Big Data Anwendung, wo ganz, ganz viel Arbeit drin steckt. Also man muss erstmal diese Prognosen machen, Milliarden von Prognosen. Das kriegen schon die wenigsten Tech-Teams hin, denke ich. In einer großen Genauigkeit müssen die passieren. Und dann braucht man einen Optimierer im zweiten Schritt, also die zweite Technologie, der halt aus diesen Milliarden von Prognosen dann die Entscheidung macht. Und die beiden Sachen müssen auch sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Also bei Zalando hat zum Beispiel auch die Optimierung relativ lange gedauert, also ein paar Stunden. Bei uns dauert die Optimierung nur ein paar Minuten. Und das geht auch nur, wenn das perfekt abgestimmt ist, die Prognose mit den Entscheidungen nachher, mit der Optimierung. Genau. Und,
okay, also jetzt gehen wir mal rein in so ein Beispiel, weil dann ist es angewendet und dann sieht man messbare Erfolge. Also wir haben ein bisschen recherchiert, Zahlen, die man finden darf. apo.com zum Beispiel. Gewinnuplift 13%. Dann gab es andere Angaben, was man ja auch von dir mal so gehört und gelesen hat, dass man bei anderen Kunden sich die Arbeitszeit, die operative Zeit, die man mit dem Thema verbringt, einfach halbiert, was ja auch immense Kosten sind jetzt an MitarbeiterInnen und so weiter. Die Frage, die wir uns so gestellt haben, war auch nochmal, wie schnell komme ich denn zu dem Punkt? Du sagst, nach wenigen Minuten hat man eine Analyse, das heißt aber noch nicht, dass die Zahlen nach wenigen Minuten besser werden, weil du musst ja das alles erstmal implementieren. Jetzt gehen wir davon aus, die API-Integration ist durch. Wie schnell sehe ich einen Erfolg?
Ja, super schnell. Wenn die API-Integration durch ist, also wenn, sag mal, meistens ist leider, da kann ich die Frage zurückstellen, wie lange braucht man, um halt saubere Daten zu bekommen? Und wir gehen so im Schnitt davon aus, dass wir, also in Zusammenarbeit mit unserem Data Science Team, dann noch mit dem Kunden 4 bis 6 Wochen brauchen, wo wir noch quasi Datenfehler finden und die korrigieren müssen im Onboarding. Und dann, also darum geht's eigentlich. Wie lange brauchen wir, um einen sauberen Data Layer zu haben? Wenn du mir einen sauberen Data Layer schickst, dann brauche ich einen Tag und dann kann ich sofort loslegen. Das Problem, was wir haben, ist, dass die meisten Daten nicht sauber sind. Das heißt, die Einkaufskosten sind inkorrekt. Wir wissen nicht genau, ob das Produkt aktiv war zu einem bestimmten Tag. Wir wissen die Preise nicht zu einem bestimmten Tag. Was gibt's noch für Klassiker? Die Preise, die uns geschickt werden, passen nicht mit den Transaktionen zusammen. Es gibt Currency Conversions, die falsch geschickt werden. Es gibt einfach ganz, ganz viele Themen und da ist so ein bisschen mein Traum und deswegen arbeiten wir auch so intensiv mit euch zusammen, dass wir halt wirklich sozusagen über APIs die Daten bekommen, ohne dass der Kunde selber noch so viel machen muss und dass sozusagen innerhalb von diesen Ökosystemen von den anderen auch halt der Cleaning betrieben wird, sodass wir dann schon wirklich gesäuberte Daten bekommen. Also was wir trotzdem noch machen, das muss man sich mal vorstellen auch, ist, dass wir halt immer noch die Daten einmal komplett kopieren sozusagen. Also wir erzeugen immer noch mal so einen Clean Data Layer auf unserer Seite. Im Grunde haben wir nochmal ein komplettes Data Warehouse sozusagen für jeden Kunden, was komplett sauber ist, damit wir dann wirklich mit unseren Machine Learning Modellen loslegen können. Und das ist eigentlich der Hauptaufwand. Danach läuft es sofort los. Wir brauchen auch keine große Zeit. Also das wird natürlich besser mit der Zeit, aber man kann dann direkt lostesten. Ja.
Ich habe mich gefreut, dass du vor wenigen Sätzen Traum und Tradebyte sehr nah beieinander gebracht hast.
Ja.
Weil ich weiß auch von den Kolleginnen und Kollegen, dass wir ja vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, was die Datenreinheit und sozusagen die Qualität der Daten angeht. Das ist, glaube ich, ein Problem unseres Berufsstandes, die Firmen, die wir so haben, egal in welchem Bereich. Deswegen kann ich das sehr nachempfinden. Aber dass ihr dazu so schnell dann einsatzbereit seid, ist natürlich stark. Spricht natürlich für das Tool,
ihr da gebaut habt. Ja? Ich würde sagen, nicht nur für uns. Ich glaube, für Gesamt-AI. Warum scheitern AI-Projekte? Die scheitern alle an Thema Datenqualität. Ne? Also wenn die Daten perfekt sind, dann können die Modelle schon sehr, sehr viel. Und die Realität ist aber grundsätzlich weil es geht ja meistens darum, eine Entscheidung zu automatisieren, zu optimieren. Erinnern wir uns zum Beispiel ans autonome Autofahren oder so. Das sind auch alles Entscheidungen, die man automatisieren kann, ne? Und man braucht halt immer perfekte Daten dafür. Und das ist nicht der Fall. Wenn es zum Beispiel regnet oder Nebel ist oder irgendwo eine Staubwolke ist, dann hat man keine perfekten Daten. Und dann ist halt, dann schafft das Auto das nicht. Und genauso ist das halt im Handel. Es gibt halt immer so Edge Cases, wo die Daten nicht so perfekt sind. Weiß ich, zum Beispiel, sind jetzt zum Beispiel Geschenkprodukte, die dann irgendwie mit drin sind. Ja, die haben dann einen Einkaufspreis von null oder irgendwelche Sonderlocken oder einen Verkaufspreis von null, ja, oder irgendwelche Sonderlocken, ja. Und das gibt es überall. Oder Bundles, die dann irgendwie. Und diese Sonderlocken, die muss man halt dann irgendwo abdecken, bevor man das automatisch halt so laufen lassen kann. Hm. Aber es lohnt sich halt, ja, wenn man das halt mal gemacht hat. Und aus meiner Sicht ist das so, eigentlich müssen alle da einmal durchgehen, weil dass wir saubere Daten brauchen, das ist, glaube ich, allen klar. Und das hilft dann auch in anderen Themen, wenn man die hat. Ne? Also insofern, da den Data Layer sauber zu kriegen, das ist nicht nur für Pricing wichtig, sondern auch für ganz andere Entscheidungen.
Ne? Ja. Mhm. Aber da muss man ja sagen, dass die Industrie seit Jahren an sauberen Daten scheitert. Es fing ja mit Artikeldaten an, also beschreibenden Artikeldaten, Bilder, Texte, Attribute, die auch schon für die Steuerung in einem Onlineshop extrem wichtig sind. Mhm. Und in dem Umfeld bewege ich mich jetzt also seit 15, 16 Jahren immer wieder mal, eher aus einer Anfordererperspektive, wenn man Artikel auf Marktplätze anbieten möchte, wo es dann am Livegang scheitert, ne? Wenn dann die ERN fehlt oder wenn eine ERN leider schon vor einem Jahr für ein anderes Produkt verwendet wurde. Deswegen halte ich das schon für eine wichtige Info nochmal, dieser Appell, haltet eure Daten sicher. Bei solchen
das ist der
Daten,
erste Schritt. Ich meine, nochmal die Komplexität zu erhöhen. Eigentlich, was wir brauchen in Europa, ist einen einheitlichen Data Layer, ne? Weil AI funktioniert nur, funktioniert am besten, sagen wir es so, wenn alle die gleichen Data Layer hätten, wenn alle genau dieselbe Datenbank benutzen würden und halt genau die Beschreibung der KPIs exakt gleich wären, dann, das ist das, was wir aufbauen übrigens, auch für unsere Kunden, weil dann kann ich dieselben oder ähnliche Modell-Settings benutzen für die Daten, ne? Ansonsten habe ich immer das Problem, dass ich immer gucken muss, okay, wie ist das jetzt genau definiert, wie heißt da der Profit, wie heißt der Umsatz und was hat der genau für Eigenschaften, ne, oder wie kann ich out of stock erkennen? Was ist der Stock KPI? Wie heißt der genau? Das ist halt, wenn das immer individuell ist, dann können diese Systeme nicht so gut funktionieren. Oder ist einfach mehr Aufwand, das zu konfigurieren.
Plus, deswegen, wenn ich das ergänzen darf, du hast alleine schon bei der Frage der Rendite, hast du ja sehr fluide Elemente. Also du kannst natürlich sagen, ich habe einen Einkaufspreis, dann hast du aber eigentlich zwischen Einkaufspreis, hast du noch den, ich sag mal, Beschaffungspreis, Zoll, Transportkosten und so weiter. Die stehen im Zweifel im Vorfeld gar nicht fest, sondern kommen dann auf die Menge der Container an, die du brauchst. Und als Händler kann es sogar ja noch an dem Abverkauf hängen, ob du noch Prämien bekommst,
Royalties
und so weiter.
Genau.
Ne? Also das ist unheimlich schwer, wenn man sagt, ich möchte nach Ergebnis steuern, überhaupt die Frage, was ist eigentlich auf ein Stück gerechnet mein Ergebnis? Mhm. Das weiß ich im Zweifel erst hinterher.
Ne? Genau, deswegen, das ist zum Beispiel auch schwierig. Ich frage nämlich nach transaktionsbasierten Kosten auch. Ne? Das heißt, ich möchte wissen, jetzt hast du quasi einen Aspirin rausgeschickt an den Alex und jetzt ist die Frage, was genau, jetzt hat er noch andere Produkte in der Order drin gehabt, dann teilen sich die Orderkosten auf. Ne? Das heißt, ich habe für die eine Aspirin vielleicht nur 30 Cent bezahlt an Versandkosten. Und dann ist auch die Frage, was ist jetzt die Retourenrate auf diesen konkreten Item sozusagen, also die Wahrscheinlichkeit dafür. Und was sind die Marketingkosten zum Beispiel gewesen, ja? Also ich habe vielleicht für den ersten Klick bezahlt, weil der von Google Shopping kam. Dann hat er im Basket noch drei andere Produkte hinzugefügt. Ne? Und das sind alles so Sachen, die meisten nicht transaktionsbasiert haben. Aber eigentlich braucht man die transaktionsbasiert, um feststellen zu können, ob sowas alles noch, also wie die Channels auch Sinn machen und wie gut die eigentlich performen. Und gerade bei Marketingkosten gehen die Daten oft, also sind die nicht besonders sauber an der Stelle.
Ja, also das würde ich auch sagen, da gibt es sehr viele Variablen, die dann im Zweifel gar nicht am Produkt hängen, die hängen an der Transaktion, die hängen am Marktplatz, die hängen an Volumen und an Erfolgen. Das macht sicherlich nicht leid. Aber bevor wir noch weiter auf den Arzneimittelwarenkorb von Alex eingehen, was auch eine eigene
Episode wert wäre. Ich habe ja Körbchen stehen mit Sachen, das kann ich mal sagen.
Sehr gut. Genau, ja, vielleicht sollten wir doch nochmal erwähnen, dass wir auch Videopodcast, du könntest es also zeigen, aber vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht zum Abschluss mit Blick auf die Uhr, was mich interessieren würde, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt. Zum einen hast du gesagt, ihr arbeitet mit vielen Data Scientists, also ihr müsst ja auch hochqualifizierte Leute gewinnen, die das machen. Wie würdest du momentan den Markt für solche Leute sehen? Und arbeitet ihr mit Leuten, wo du sagst, na, die haben auch künftig ein Problem, wenn wir Gemini noch besser trainieren, dass wir auch Data Scientists nicht mehr brauchen? Also für wie Wichtig hältst du auch KI als Mitarbeiter in eurem Markt?
Also wenn wir eine Data-Science-Stelle ausschreiben, dann kriegen wir innerhalb von einer Woche ohne Werbung 500 Bewerbungen auf die Stelle. Das heißt, dass ja, weil wir wirklich sagen können, dass wir wirklich AI machen im Vergleich zu vielen anderen Stellen, wo man als Data-Scientist eher Data-Cleaning macht. Ein bisschen Data-Cleaning macht man hier natürlich auch, das ist klar. Aber es geht schon viel um konkrete Modelle für bestimmte Kunden. Das ist also kein Problem. Ich glaube, also ja, wenn wir irgendwann die perfekte Integration haben und wirklich extrem saubere Daten, dann braucht man natürlich auch weniger Data Scientist, aber bis jetzt brauche ich noch eher mehr. Und wie gesagt, wir haben, um diese Prognosen dann so genau zu bekommen, braucht man ganz, ganz viel extra Software, also wir nennen das Backtesting, wir machen Time-Traveling-Sachen, also wo man eine Prognose für die Vergangenheit macht, um dann die Prognose mit den Actuals zu vergleichen. Da haben wir, ich glaube, wir haben allein 20, 30 Data Science Softwares selber gebaut, um die Genauigkeit der Prognose quasi sicherzustellen. Und die läuft dann auch jedes Mal, jeden Tag neu. Ne, und das muss man auch als maintainen. Also auch dafür habe ich eigentlich noch nicht genug Leute, würde ich sagen. Wir haben jetzt 20 Data Scientists, aber ich wüsste auch, wo ich 40 Data Scientists einsetzen würde. Also das ist ein super, super großes Thema. Und auch den Data Layer habe ich angesprochen, den kann man auch noch verbessern. Ne? Also da hätte ich gern mehr Kappa eigentlich.
Okay, aber ist ja schon mal gut, dass sich so viele melden, ist ja schon mal sehr hilfreich. Wenn wir das Time-Traveling nach vorne machen, wo würdest du sagen, sind so eure nächsten inhaltlichen Themen, die ihr aufbauen wollt, wo du noch Potenzial siehst mit eurer Technologie und mit dem Ansatz?
Ja, wir sind ja viel, werden wir immer im Pricing in Verbindung gebracht, aber ich habe dieses Marketing-Thema heute schon erwähnt, das ist auch super spannend und es wird auch immer wichtiger, glaube ich, weil auf den Marktplätzen immer mehr deinem Geld ausgegeben wird. Da würde ich einen hohen Fokus von uns sehen, dass wir halt mehr wahrgenommen werden als Partner für AI generell. Weil wenn wir schon mal dieses Data Layer haben, wir haben den Clean Data Layer, wir haben all die Daten, dann kann ich damit eben auch die Marketingentscheidung verbessern. Und zusätzlich kann ich auch dann irgendwann Ordering-Entscheidungen treffen. Ich sage immer, wenn wir perfekt ordern würden, dann bräuchten wir kein gutes Pricing sozusagen, ne? Weil dann müsste ich auch nicht mit Pricing irgendwas versuchen zu patchen. Das heißt, im Ordering gibt es halt wahnsinnig viel Potenzial. Finde ich persönlich aber auch mit die schwerste Aufgabe, ne? Wenn man jetzt sich überlegt, man muss jetzt quasi für die Wintersaison nächstes Jahr einkaufen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und das Problem dabei ist für AI immer so ein bisschen, dass dann sozusagen die Antwort vom Markt erst in 9 Monaten kommt. Nicht so wie bei 7Learnings, wo ich jeden Tag quasi Feedback bekomme vom Markt, ob meine Prognosen genau war, sondern bei der Pricing-Entscheidung oder Marketing ist es ja so, dass ich sofort Feedback bekomme. Sondern ich habe leider erst wirklich nach 9 Monaten dann häufig die Antwort, ob es jetzt gepasst hat. Und da liegt eines der Probleme. Also es ist natürlich besser, wenn man es hinkriegt, dass man schneller bestellt, so wie Sarah zum Beispiel, dass die einfach schnellere Bestellzyklen haben und dann kann ich auch besser automatisieren.
Ja, solange die AI nicht empfiehlt, das Olympia-Outfit der deutschen Mannschaft in 9 Monaten zu kaufen, dann ist schon mal nichts groß falsch gelaufen.
Dann wär ein Bias. Das Problem ist, mir fallen noch so wahnsinnig viele Fragen ein, aber wir können sie nicht mal alle stellen, weil unsere Sendezeit abläuft. Eine letzte Frage würde ich vielleicht trotzdem noch reinschmeißen, die mir unterwegs eingefallen ist, als du von dem Trainingsaufwand pro Kunde gesprochen hast. Glaubst du, dass es machbar ist, sozusagen mit Meta-Analysen einem Kunden zu helfen? Also ihr habt ja mehrere Kunden, also ihr lernt ja über sehr viele Kunden. Und gibt es da Learnings, die du quasi neutral erheben kannst und sagst, selbst wenn du neu bist, du kannst auf einem trainierten Modell aufsetzen, was vielleicht nicht die höchste Validität hat für dich, aber du kannst damit schon mal starten, bis wir dann sozusagen dich stärker individualisieren können? Oder ist es wirklich so abhängig von dem einzelnen Kunden, dem einzelnen Markt, dass du sagst, mit generell trainierten Daten kommt man dann eigentlich nicht weiter?
Ja, also das würde schon funktionieren wahrscheinlich, aber aus rechtlichen Gründen geht das halt schon nicht, ne? Weil wir ja Preisentscheidungen treffen, die dann nicht colluded sein dürfen. Und deswegen alleine ist es schon nicht möglich und wir trennen das total strikt. Also was halt dann destilliert wird sozusagen, ist die Frage, nutze ich jetzt ein neuronales Netzwerk oder einen XGBoost oder wie sind die Hyperparameter von den Modellen? Das, um eine gute Retourenprognose zu machen. Ne? Genau. Jetzt auch ganz viel um die Datenvorbereitung. Ne? Also ein Retourenmodell braucht vor allen Dingen sehr gute Daten auch wieder. Die muss ich dann wieder vorbereiten und clean. Und dieses Data Cleaning, wenn ich einen Data Layer habe, was gleich aussieht, kann ich natürlich über Kunden hinweg mit einer Query machen. Und die kann ich, wenn ich die optimiere, wenn ich die besser mache, dann wird auch meine Prognose für alle Kunden besser. Und darin liegt eigentlich das Potenzial. Nicht so sehr darin, ein Modell über alle Kunden hinweg zu trainieren. Das machen wir aus rechtlichen Gründen schon nicht.
Okay. Wow. Damit zurück.
Zurück ins Studio. Ich kann nur sagen, Felix, ich habe definitiv mehr als 7 Learnings gehabt heute. Das war hoch interessant.
Deine Nase klingt auch frei auf einmal.
Ja, ich sage, das hat so viele Effekte, das kann die AI gar nicht vorher wissen, was da alles bei mir passiert. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr für dieses tolle Gespräch. Und ich würde einfach sagen, du bleibst einfach noch ein bisschen da, weil wir haben jetzt noch ein Thema, über das wir sprechen. Und ich bin mir sicher, vielleicht hast du da keine Predictive-Zahlen dazu, aber du hast mit Sicherheit eine Meinung dazu, weil es geht natürlich weiterhin um Marktplätze. Deshalb ohne weiteres Ado, wie man ja so schön sagt, zu unserem nächsten Thema.
Na da, schau her.
Nämlich, Bräuninger hat angekündigt, vor kurzem erst, unser lieber Freund Felix Kreier, der übrigens auch Speaker beim ECD am 12. Mai in München sein wird. Ich wollte es hier nur mal ganz kurz erwähnen.
Nicht dein Ernst.
Es ist wirklich wahr. Ja. Unter Umständen wird er über das Thema auch sprechen wollen, denn es gibt jetzt einen digitalen Marktplatz von Bräuninger in Österreich. Die Skifahrer in Kitzbühel, die atmen natürlich auf, endlich gleich mal den neuen Bruckner-Jacken auf dem eigenen Marktplatz in Österreich hier bestellen. Ja. Aber jetzt mal, wir haben mal kurz zusammengefasst, um was es hier eigentlich geht. Also, Ende Februar, glaube ich, war das, Mitte, Ende Februar wurde das gelauncht. Digitales Marktplatzmodell nun auch in Österreich von Bräuninger. Ausgewählte Partnermarken, die ihre Produkte eben direkt über bräuninger.com/at jetzt verkaufen, also der Marktplatz von Bräuninger. Denn es gab schon einen eigenständigen Online-Shop in Österreich, bräuninger.at, seit 2017. Das war der erste Schritt. Jetzt hat man aber aufs Marktplatzmodell geswitcht. Angekündigt war es in der Pressemitteilung als zentraler Teil der Internationalisierungsstrategie, um das Sortiment ohne massives eigenes Lagerrisiko, wir wissen ja alle, was die Marktplatz-Trigger so sind, und dann natürlich die Marke Bräuninger als Premium-Plattform zu sichern, wo ich sagen muss, Lech Zürs und Kitzbühel, da ist Premium ja tatsächlich zu Hause, zumindest was im Wintersport angeht. Und Bräuninger hat Österreich eben auch mit diesem Webshop schon öfter als Testmarkt verwendet. Zum Beispiel auch das Treueprogramm Beyond bei Bräuninger wurde in Österreich eingeführt, schon vor dem deutschen Rollout. Ja, muss man mal testen, vielleicht mit weniger Aufwand oder weniger Kunden. Ich weiß nicht, was der Hintergrund da sein könnte, aber vielleicht wisst ihr es ja. Und was man aber sagen muss, weil ja Bräuninger historisch auch immer ein starkes Ladengeschäft hat, ein starkes Store-Geschäft mit dem Store in Stuttgart und mit dieser starken Präsenz, muss man schon sagen, es gibt kein stationäres Bräuninger Haus in Österreich aktuell. Kann man das in Wien schon schön vorstellen, aber offensichtlich ist noch nichts geplant. Es gibt nur in Deutschland und in Luxemburg. Das ist ein reines Digitalmodell. Und ja, da wollte ich jetzt mal fragen, Marcel, wir als alte Marktplatz-Enthusiasten, was halten wir davon? Ist das so, wie man das jetzt macht? Ist das ein neuer Weg? Wie macht Bräuninger das? Und vor allem, machen sie es richtig?
Ja. Also als ich das hörte, dachte ich zuerst, ihr werdet nadisch.
Ja, ja, eben.
Denn das ist natürlich hochgradig sinnvoll, auch in Österreich damit zu starten. Grundsätzlich muss man euch vorweg schicken, dass das Thema Internationalisierung aus meiner Sicht das Potenzial hat, ein gewisser Megatrend zu werden, nachhaltig zu sein, der uns hier wahrscheinlich noch häufiger begleiten wird, vielleicht sogar mit Reisepass und nicht nur Personalausweis, also sprich ein bisschen weiter weggeht. Denn wir haben eigentlich in unseren nationalen Märkten das Problem, dass der Kars gegessen ist. Also du hast eigentlich eine sehr stabile Kundenschicht, du hast auch unglaublich viel Angebot. Also wir leiden ja nicht an zu wenig Kleidung zum Beispiel oder zu wenig Laptops. Das heißt, wo finde ich als Marke neue Kunden, Gruppen, ohne jetzt die anderen für sehr viel teuer Geld abzukaufen, ist das eine. Andererseits hast du natürlich auch im Handelsgeschäft so ein bisschen das Thema, dass die auch ein, wenn ich jetzt ein Zalando nehme oder in Holland vielleicht ein Bol, die haben einfach eine so immense Kundengruppe, dass die eher vor der Frage stehen, wie kann ich die eigentlich zu mehr Käufen animieren? Ne? Also wir kennen ja die Kauffrequenzen bei einem Amazon versus einem Zalando, das sind halt Welten. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich es eigentlich schaffen, meine Kunden zu deutlich mehr Käufen zu animieren? So, und dass man sich dann sozusagen Richtung Marktplatz evolutioniert, ist jetzt auch kein ganz neuer Aspekt. Was ich bei Bräuninger also natürlich sagen muss, was Österreich angeht, das macht aus mehreren Gründen Sinn, neben der Tatsache, dass die Großkopferten, wie du gesagt hast, da sehr affin sind für gewisse Produkte. Zum einen ist die Logistik dorthin relativ günstig. Also das ist jetzt nicht irgendwie Spanien oder auch, glaube ich, Frankreich oder die Nordics, die wahrscheinlich ein Tick teurer wären. Das ist schon mal ganz, ganz praktisch. Sie gehen ja da mit ausgewählten Sortimenten hin, Lederhosen, Ballkleidern, also nicht Fußballtrikots, sondern Opernball, ne? Also für Lugi Lugner kommt es aber wegen spät, aber trotzdem glaube ich, dass das passen könnte. Und wir reden auch über einen ähnlichen Content. Ne? Also ja, Österreicher sprechen anders, schreiben auch anders, da kommen andere Begrifflichkeiten vor. Aber ich glaube schon, dass es relativ gut vergleichbar ist, zumal der österreichische Konsument ja doch recht stark Richtung Deutschland schaut. Ne? Also die gucken sehr viel deutsches Fernsehen, sind sehr, sehr integriert in das, was in Deutschland passiert.
Aber darf ich kurz mal umgrätschen, verbal?
Selbstverständlich.
Wenn das so ist, wenn das so ähnlich ist, ist es dann, kommt da ein Ergebnis raus, das mir weiterhilft, um bei der Internationalisierung zum Beispiel zu Bräuninger Schweden wichtige Erkenntnisse zu ziehen, weil ja der deutsche und österreichische Markt vielleicht sich gar nicht so sehr unterscheidet, dass man sagt, oh, das habe ich da jetzt gelernt. Logistik, kulturelle Unterschiede, wie ich mich darauf einstellen muss, das hatten wir schon oft das Thema. Oder ist es dann eher so ein bisschen ein Fake-Test?
Ein weiter so, meinst du? Naja, also ich glaube, also ich sag mal so, um es mit Felix zu sagen, ist vielleicht nur One Learning, nach Österreich zu gehen. So, wahnsinnig viel mehr sind es nicht. Aber also ich sag mal so, ich mache ja nicht Internationalisierung, um zu lernen, ist anders. Wusste ich nicht. Sondern ich versuche natürlich sozusagen schon prozessual so homogen wie möglich zu bleiben, damit es dann auch erfolgreich ist. Und natürlich hat, wenn ich sozusagen einmal mich mit dem Thema Internationalisierung beschäftige, gewinne ich ja, also keine riesen Erkenntnisse. Also Felix würde jetzt nicht sagen, Mensch, im Ausland, richtig, Umsatzsteuer ist relevant.
So, aber also ich bin ein bisschen bei Alex. Ich finde auch den Move, klar, kann schon Sinn machen, aber es ist ein bisschen so inkrementell. Ich hatte auch gestern bei Google die Diskussion mit Otto. Da war dieses AI-Team, was den Assistant da macht.
Ja.
Und die integrieren jetzt Gemini, um dann AI-Assistant bei sich anzubieten. Und habe ich auch gesagt, ja, eigentlich müsstet ihr wirklich so einen Moonshot mal versuchen jetzt, ja. Und ich frage mich immer so, wer soll das in Europa machen, wenn nicht einen Otto oder wenn nicht einen Bräuninger, ne? Also Moonshot wäre zum Beispiel zu sagen, ich baue einfach meinen eigenen AI-Assistant fürs Handy generell. Ne? Das ist ja meiner Sicht, das ist der Marktplatz der Zukunft, dass quasi AI-Assistants Shopping machen. Das heißt, ich sage Siri, kauf mir mal einen neuen Schuh oder schlag mir mal drei Schuhe vor und dann kaufe ich halt einen von denen und ich tippt da gar nichts ein in mein Handy und dann frage ich mich so ein bisschen, wo bleiben dann die aktuellen Marktplätze, weil wenn ich dann sozusagen bei Siri mein Shopping mache, dann ist Siri halt der Marktplatz, ne? Also das ist ein relativ hohes Risiko, dass das passiert und wenn man das strategisch durchdenkt, müsste man eigentlich das machen, was jetzt Amazon gemacht hat, nämlich in OpenAI 50 Milliarden zu investieren, um zu sagen, hey, es kann sein, dass wir nicht mehr der Go-To-Marktplatz sind in Zukunft, sondern die Leute wirklich zu ihrem Assistant gehen. Und was ich dann machen muss, ist halt selber einen Assistant zu haben. Und zwar nicht nur einen Shopping-Assistant, sondern einen generischen Assistant für alles. Und dann so eine Art europäischen Assistant zu haben, der Siri ersetzen kann. Weil es wird schon möglich sein, Siri zu ersetzen. Ne? Und das würde ich mir manchmal so ein bisschen wünschen. Also das ist ein bisschen bolderer Move, als nur sozusagen den nächsten Markt zu öffnen.
Aber das ist spannend. Da gebe ich
recht. Weil, also wenn man das Spielfeld so betrachtet, ja, ne? Jetzt sind deutsche Händler von Moonshots sehr weit entfernt. Moonboots vielleicht noch. Bei Moonshot wissen wir, enges Höschen. Also, ja.
Wenn ich dann in 2 Jahren anfange, dann ist es zu spät, ne? Und ich glaube, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt würde es noch gehen. Ja, wenn ich jetzt starte, ich muss das Modell nicht selber machen, ne? Ich kann Gemini benutzen dafür. Das ist okay, ja? Dann muss ich das halt selber hosten. Und ich, aus meiner Sicht, muss ich auch noch ein bisschen Software dazu schreiben, ne? Weil das nicht alles über LLMs laufen soll. Aber ich glaube, das braucht man einen anderen Podcast zu. Aber, das würde ich mir wünschen einfach, ja. Und das sehe ich da nicht so richtig, sowohl bei Otto als auch bei Bräuninger nicht.
Da würde ich dir recht geben. Also ich glaube, dass die DNA unserer Spieler, gerade bei Bräuninger, die sind ja Schwaben, die sind sehr auf, was ist der nächste beste Schritt, wie komme ich dahin, also das sind keine Innovationsmaschinen, ne?
Aber dann ist die Frage, kritische Frage am Ende vielleicht noch, aber werden diese Marktplätze dann überhaupt noch existieren? Wenn ich sozusagen davon ausgehe, dass ich in 20 Jahren hauptsächlich über einen AI-Assistant kaufe mit Voice, ohne eine App, ohne Tastatur, ohne Websites, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Move ist sozusagen oder ob man das Geld nicht lieber in Assistant stecken sollte.
Das ist, aber da kommen wir jetzt in die zweite Stunde Podcast, wenn wir jetzt hier weitermachen.
Ich glaube auch.
Weil es gab ja zum Beispiel heute oder war es gestern auch die Reaktion, auch Alex Graf hat ja gepostet, Gruß geht raus, lieber Alex, dass er ja der komplett anderen Meinung ist, dass dieses Kaufen über AI und über diese Plattform nicht der Fall sein wird und dass wohl OpenAI auch zurückschraubt in dem
die haben das Tatsache, 3 Monate zurückgestellt.
Ja,
warum? Also, weil ich glaube, ich kann dir sagen, warum. Weil sie jetzt halt mit Amazon erstmal reden. Das Investment ist ja gerade erst durch und jetzt reden sie darüber, wie Amazon da integriert werden kann in diesen Marktplatz. Ja. Ne? Das ist der Punkt, was sie jetzt gerade machen. Mhm. Und deswegen machen sie gerade mal kurz Pause. Trotzdem müssen sie irgendwo ihre 900 Millionen Kunden monetarisieren und Marktplatz ist halt sozusagen das evidente Ding. Die können halt kein Abo bezahlen. Wenn sie Abo machen, dann gehen die Kunden weg. Deswegen werden sie einen Marktplatz machen. Damit, darauf kann man sich einstellen.
Ich denke, dass sich die Leute diese Frage natürlich stellen, ne? Also auch bei allen Marktplätzen. Ich meine, von Zalando wissen wir das, dass diese Diskussionen ja auch geführt werden. Wie sieht es eigentlich in 10 Jahren aus und was tun wir dafür? Und es wird auch viel dafür getan. Und die Frage ist ja immer, was bist du auch in der Lage zu tun? Welchen Schritt Richtung Moon kannst du wirklich gehen oder willst du wirklich gehen? Oder wartest du auch, weil du halt auch eine bestimmte, ich will nicht sagen Limitierung, aber du bist auch ganz gut da, wo du bist.
Ich glaube, die drei könnten das machen. Die könnten alle drei den Moonshot machen und sie könnten das finanzieren und es wäre auch eine gute Idee, das zu tun. Es einfach zu machen.
Ja, also kleine, ich will ja nicht Gegenrede, aber Einschränkungen. Letzten Endes ist das ja dann das Interface zur Ware. Und die Frage ist ja, nur mit dem Interface kommst du nicht weiter. Du brauchst ja trotzdem den Zugang zu Ware. Wer ist es denn dann, der das tut? Und ich glaube, dass die Öffnung für so ein Interface sich sehr wohl überlegt werden muss, weil das ja auch die eigene DNA des Handels massiv verändert. Heute interpretiert ein Handel sich ja sehr stark über die eigentlich auch über das Verkäuferinterface auf der einen Seite und auf der Warenkuratierung auf der anderen Seite. Letzteres haben wir ja schon aufgegeben, deswegen sind jetzt ja Marktplatz alle geworden und das ist ja auch eigentlich das dominierende Element. Und wenn du jetzt sozusagen das Richtung KI oder Agentic Commerce öffnest, dann brauchst du eigentlich dahinter Läger, irgendjemand, der noch die Ware finanziert hat. Und welche Art von Interface wird es dann sein, die gewinnt? Und ich würde dir recht geben, dass es eine extrem relevante Fragestellung ist.
Mach doch mal einen Podcast dazu.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher, welcher Handel das möchte.
Nein, aber es wird Voice-Interface sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Es wird ein Voice-Interface sein und dann wird es Visualisierung geben auf deinem Handy oder auf deiner Brille. Und das ist es dann. Es wird keine Websites mehr geben, es wird keine Apps mehr geben, keine Tastaturen. Und das war's. Und dann sind
aber was würdest du sagen, zu wann ist das massenmarktfähig, weil du brauchst ja auch eine gewisse Durchdringung. Also wir erleben ja deutlich schnellere Durchdringung von Technologien.
Wir reden über was noch nicht existiert. Ja, aber ich sage nur, deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, es anfangen zu bauen. Ja, und ich wüsste auch, wie ich es bauen würde. Ich habe nur schon ein Startup, deswegen kann ich das nicht bauen. Aber ich wüsste auch, wie ich es bauen würde. Du brauchst viel mehr Software. Es kann nicht alles in einem LLM laufen. Und deswegen ist auch noch Zeit. Ja, und das Modell muss ich auch nicht selber machen. Es ist auch nicht so unendlich teuer, das aufzubauen. Das geht. Also,
aber vielleicht hört uns ja jemand zu, jemand, der von den 900, oder wie war die Finanzierung? 1,2 Milliarden oder so?
Ich glaube, 100 Milliarden haben die bekommen.
Oder 100 Milliarden, ja, eben, es war noch höher. Also was abzwacken kann, wenn du sagst, du weißt, wie es geht, das hat jemand gehört, vielleicht kommt ja was an und dann kannst du es bauen. Ich sage jetzt mal, die einzige Zahl, die zum Abschluss, die ich recherchiert habe, ich habe es natürlich bei Gemini recherchiert und wir haben ja schon gelernt in unseren Recherchen, dass Gemini durchaus kritisch über sich selbst ist. Das ist sehr spannend, wenn man inhaltlich Dialoge mit Gemini führt, aber 24% der Nutzer verwenden 2026 bereits KI-geschützte Shopping-Assistenten. Ich weiß nicht, ob diese Zahl, ich kann sie nicht validieren, aber wenn das so ist, dann ist mir schon viel weiter als vor allem auch, ich sage jetzt mal, vor allem auch hierzulande, die Leute wieder sagen, oh, ist doch alles gar nicht so. Nee, es ist schon ein Viertel, die es vielleicht zumindest einmal dann benutzt haben oder so. Und wir reden hier noch ganz bestimmt nicht von der breiten Wirkung, weil es zu viele Leute vielleicht einfach technisch dann einfach noch keine Vorstellung haben.
Und es ist auch noch nicht mega gut. Es ist noch nicht gut und super hilfreich, aber es wird noch viel besser werden. Das ist das Problem. Und irgendwann ist es halt so convenient. Und vor allen Dingen ist, wie bei uns bei Samlinks, es macht die Entscheidung halt auch noch besser. Es ist einfacher und es macht deine Entscheidung besser. Das ist einfach eine unschlagbare Kombination und deswegen wird es passieren. Und jetzt kann ja Leute sich dagegen aussprechen, das wird trotzdem passieren. Das ist egal, es wird passieren.
Ich finde, das ist ein guter Abschluss, weil ich fand es heute auch eine absolut unschlagbare Kombination, die wir hier hatten. Ich fand es großartig. Ich bedanke mich nochmal, Felix. Wir haben jetzt noch ein Fass aufgemacht, da müssen wir nochmal reinsteigen irgendwann. Es tut mir leid, da musst du wiederkommen.
Komm gerne nochmal wieder.
Ja, und dann lassen wir mal alles andere beiseite und dann steigen wir mal da ganz tief rein in diesen unterirdischen Graben der artifiziellen Intelligenz. Marcel, ich danke auch dir. Ich finde, auch du warst durchaus.
Ja, war schön, dass wir mal wirklich einen Experten dabei hatten, dass ich nicht immer einspielen musste. Das hat mich persönlich auch sehr gefreut. Ja, ich habe es ja angesehen. Ja. Aber ist ja auch so, Felix, herzlichen Dank für die Einblicke und auch die visionären Gedanken. Das ist ja genau das, was uns auch weiterbringt. dass wir uns mit Themen beschäftigen, wo wir auch über den Heimanwenderstatus ja selten hinauskommen oder sozusagen auch nicht dahinter blicken können, wie Dinge funktionieren. Von daher fand ich das hochgradig spannend, ein bisschen mehr zu erfahren, wie das funktioniert. Und bin auch, also jetzt mal bei dem KI-Agenten bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie es aussieht, aber bei dem, was du da mit Seven Learning machst, sehr sicher, dass eure Anwendungsgebiete massiv steigen werden, weil das einfach ein sehr wichtiges Thema ist.
Ja, gerne. Deutsche Bahn schlage ich vor als Anwendungsgebiet, aber das ist auch ein anderer Podcast.
Ja gut, also so gut ist die Software auch wieder nicht, dass wir nicht Weltprobleme lösen können.
Da braucht man schon das andere Investment. Lasst uns eure Kommentare da, Leute, wenn ihr das hört. Ich glaube, da sind viele Themen drin, die man auch weiter diskutieren kann und wir nehmen gerne Anregungen an. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Hier bei LinkedIn oder hier bei direktem E-Mail-Kontakt und überhaupt. Wir freuen uns. Nächste Sendung kommt auch bald. Ob Gast oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Aber es wird wieder mehr Gäste geben, weil wir laufen ja auch auf den ECD zu, wie schon erwähnt. Und der Felix wird übrigens auch da sein. Und Seven Learnings wird auch dabei sein. Und da könnt ihr ihn auch nochmal ganz viele Fragen stellen und hören, was er zu Seven Learnings und wahrscheinlich zu vielen anderen Dingen, wie wir ja heute wissen, aus der Branche zu sagen hat. Und da freuen wir uns alle drauf. In diesem Sinne, schön digital bleiben da draußen. Ja, heute noch mehr als je zuvor, was wir nach heute gehört haben. Und ich sag mal, tschüss.
Ciao.
Tschö.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.